Radio Prag Nachrichten.
Tschechien und Polen wollen ein Gegengewicht zur Energiepolitik von Deutschland und Österreich. NATO-Generalsekretär Rasmussen warnt Tschechien vor weiteren Kürzungen bei der Armee. Im Europapokal stehen die tschechischen Fußballclubs vor unterschiedlich schweren Aufgaben. Tschechien und Polen planen in der Europäischen Union, gemeinsam für Atomkraft zu werben. Man wolle zusammen die Ansicht in der EU durchsetzen, dass Energiesicherheit nicht allein auf erneuerbare Energien gegründet sein dürfe, sagten der tschechische Premier Petr Nečas und sein Amtskollege und derzeitiger EU-Ratspräsident Donald Tusk. Beide waren am Freitag in Prag zu gemeinsamen Gesprächen zusammengekommen. Beide Regierungschefs kamen überein, ein Gegengewicht zu Staaten wie Deutschland und Österreich zu schaffen, die die Kernenergie abgelehnt haben oder nicht mehr nutzen wollen. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warnt Tschechien vor weiteren Kürzungen im Verteidigungsetat. Die Kürzungen der Ausgaben um 20% in den vergangenen 2 Jahren würden Anlass zum Nachdenken geben, zitierte die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes am Freitag aus einem Brief von Rasmussen an Premier Petr Nečas. Verteidigungsminister Alexander Vondra wollte die Existenz des Briefes am Freitag nicht bestätigen. Rasmussen habe die Verteidigungsminister aller NATO-Länder schriftlich vor weiteren Einsparungen bei der Armee gewarnt, teilte Vondra lediglich mit. Der tschechische Verteidigungsminister schloss sich der Warnung jedoch an, die inneren Reserven seien erschöpft, jede weitere Reduktion des Etats bedeute eine Einschränkung der Fähigkeiten und werfe die Frage auf, wie weit man noch den Verpflichtungen gegenüber der NATO nachkommen könne, so Vondra. Finanzminister Kalousek hat dem Bildungs- und dem Verkehrsminister, beide von der Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV, nahegelegt, ihre Haushalte um umgerechnet insgesamt 860 Millionen Euro zu kürzen. Zugleich plant Kalousek, entgegen der Meinung der VV-Partei, die zukünftige Einheitsmehrwertsteuer bei 19% anstatt nur 17,5% zu verankern. Dies berichten tschechische Tageszeitungen in ihren Freitagsausgaben. Laut dem Finanzminister gäbe es nur 3 Möglichkeiten, das Defizit des Staates zu verringern: höhere Steuern, niedrigere Sozialausgaben oder drastische Kürzungen bei den Ausgaben der Ministerien. Er wolle alle 3 Möglichkeiten nutzen, sagte Kalousek der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes. Umweltaktivisten wollen im Nationalpark Böhmerwald mit einer Blockade verhindern, dass Bäume gefällt werden, die vom Borkenkäfer befallen sind. Laut den Ökologen handelt es sich um rund 3000 Bäume am Vogelbach beim Ort Modrava. Die Nationalparkverwaltung wolle diese ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung fällen, erläuterte Jaromír Bláha vom tschechischen Umweltverband Hnutí Duha. Umweltminister Chalupa hatte im April das Fällen von borkenkäfergeschädigten Bäumen auch in dieser Gegend des Nationalparks erlaubt. Laut den Umweltschützern habe die Nationalparkverwaltung aber zuvor die Pflicht, die Folgen für Flora und Fauna zu überprüfen. Zum Sport. Bei der Auslosung der 3. Qualifikationsrunde von Fußball Champions League und Europa League haben die tschechischen Vereine unterschiedlich schwere Aufgaben erhalten. In der Champions League träfe Meister Viktoria Pilsen bei eigenem Weiterkommen wahrscheinlich auf den norwegischen Meister Rosenborg Trondheim. Pilsen siegte beim Hinspiel der 2. Runde bei Pjunik Erevan mit 4:0, Rosenborg gewann gegen Breiðablik Blick aus Island mit 5:0. Die Paarungen in der Europa League mit tschechischer Beteiligung: Sparta Prag gegen den Sieger des Duells Örebro FK Sarajevo, FK Mladá Boleslav gegen den Sieger zwischen AEK Larnaka und FC Floriana, der FK Jablonec trifft bei eigenem Weiterkommen auf den AZ Alkmaar. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien meist trocken bei klarem oder heiterem Himmel. Nur in den Bergen sind vereinzelt Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führt sie Markéta Kachlíková. Zunächst der Themenüberblick. Die Bankenstresstests in der Eurozone. Was bedeuten die Ergebnisse für Tschechien, wo mit Kronen bezahlt wird? Die Antwort finden Sie im Tagesecho. Daraufhin wird über Fahrkartenfälschungen berichtet, die in der letzten Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln in Prag aufgetaucht sind. der Hauptstadt, genauer den Prager Türmen, gilt auch unser Sprachkurs und natürlich auch die Sendereihe Spaziergang durch Prag. Diesmal wird der Ort mit dem fremdartigen Namen Hagibor besucht. Bleiben Sie dran! Am Freitag soll es sie geben, die Stunde der Wahrheit für Europas Banken. Die europäischen Aufseher veröffentlichen am späten Nachmittag die Ergebnisse des jüngsten Bankenstresstests. Die Bankenaufsicht EBA in London und die nationalen Behörden legen parallel die Daten für 91 Kreditinstitute vor. Tschechiens Banken waren von diesem Stresstest ausgenommen, weil das Land der Krone eben noch nicht zur Eurozone gehört. Wird die Bekanntgabe der Stresstestergebnisse also in Tschechien nur eine Randnotiz sein? Lothar Martin mit dem Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu finden.
Die tschechischen Banken können der Bekanntgabe der Ergebnisse des Stresstests in der Tat gelassen entgegensehen. Denn sie haben ihren Test schon hinter sich und einen ziemlich harten obendrein, versichert der ehemalige Gouverneur der tschechischen Nationalbank Zdeněk Tuma. Den Test führt die tschechische Nationalbank wiederholt schon seit vielen Jahren durch. Und über die finanzielle Stabilität unserer Bankhäuser hat sie erst vor kurzem einen Bericht veröffentlicht. Und ich erlaube mir sagen zu können, dass die von der Zentralbank bisher durchgeführten Stresstests immer ziemlich hart waren. Stets hat die Bank unter meiner Führung, aber sicher auch unter der jetzigen Führung darauf bestanden, dass die Banken genügend finanzielle Posten für eine mögliche Korrektur haben und dass die Tests wirklich hart sind. Dem europäischen Stresstest unterzogen aber haben sich eine ganze Reihe von Banken, die eine Aktienmehrheit an den tschechischen Kreditinstituten besitzen und damit quasi ihre Muttergesellschaft sind. Könnte ein schlechtes Ergebnis einer solchen Bank nicht doch auch negative Auswirkungen auf ihre tschechische Tochtergesellschaft haben? Dazu Zdeněk Tuma. Das könnte sein, aber es dürfte keine dramatischen Auswirkungen haben. Und zwar deshalb, weil unser Bankensystem nicht so aufgebaut ist, dass unsere Kreditinstitute Filialen ausländischer Banken sind. Es sind vielmehr Tochtergesellschaften und damit unabhängige Objekte. Unsere Banken müssen daher genügend Eigenkapital und damit auch ausreichende Liquidität besitzen. Das bedeutet also, dass ihre Abhängigkeit von der Mutterbank relativ unerheblich ist, was auch die Finanzkrise gezeigt hat. Die tschechischen Banken sind wirklich unabhängige Instanzen und das jeweilige Management der Bank ist verantwortlich für die Stabilität des eigenen Bankhauses. Ist man in Tschechien also um den eigenen Bankensektor nicht wirklich besorgt, so verfolgt man die Entwicklung in der Eurozone aber durchaus mit wachen Augen. Denn ob der Euro eine stabile Währung bleibt oder nicht, das sei auch in Tschechien niemandem egal, beteuert Tuma. Wir sind zwar kein Bestandteil der Eurozone, aber dennoch ist es für uns ungeheuer wichtig, dass es in der Eurozone rund läuft und dass der Euro eine stabile Währung bleibt. Wir sind primär mit den Ländern der Eurozone verknüpft und ganz besonders mit der deutschen Wirtschaft. Daher nimmt es zweifelsfrei für uns eine Schlüsselfunktion ein, wie das ökonomische EU-Gebilde in seiner Gesamtheit funktioniert. Im Übrigen, so tun wir abschließend, seien die tschechischen Banken sogar eher Gläubiger denn Schuldner in Europa. Ich wiederhole es noch einmal, in bestimmten Dingen unterscheidet sich der tschechische Bankensektor ziemlich stark von anderen Bankensektoren in Europa. Das heißt, die tschechischen Kreditinstitute haben genügend heimische Ersparnisse und brauchen sich so kein Geld aus dem Ausland zu borgen. Im Gegenteil, es ist so, dass der tschechische Finanzsektor in leichtem Maße sogar der Gläubiger von einigen ausländischen Schuldnern ist.
Lothar Martin hat berichtet. Ein Beitrag der Kollegen vom Radiojournal enthüllte am Donnerstagabend, dass etwa ein Drittel der alten Fahrkarten der Prager Verkehrsbetriebe gefälscht sind. Warum dies erst jetzt auffällt und wieso es neue Fahrkarten gibt, erklärt Ihnen nun Marco Zimmermann.
Zum 1. Juli erhöhten die Prager Verkehrsbetriebe die Preise für die Fahrkarten von bisher 18 Kronen für die Einfachfahrkarte und 26 Kronen für eine Umsteigekarte auf 24 bzw. 32 Kronen. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 25%. Ausgenommen davon sind alle Monats- und Jahreskarten, die über die neue OpenCard gekauft werden. Der Führer der Opposition im Prager Rathaus, Tomáš Hudeček, befürchtet aber, dass nun viele Fahrgäste auf das Auto umsteigen werden. Der stellvertretende Oberbürgermeister der Stadt Prag, Karel Březina, gab allerdings andere Gründe an. Das Ziel ist es, dass die Menschen verstärkt die Zeitkarten nutzen, die nun nicht verteuert werden. Und die sollen die digitalen Fahrkarten nutzen, die viel leichter zu kontrollieren sind. Die gestiegenen Kosten für die Einzelfahrkarten bleiben so aber wohl größtenteils an den Touristen hängen, die keinen Bedarf haben, sich eine digitale Opencard mit einer Monats- oder Jahreskarte zuzulegen. Ein ganz anderes Problem tauchte nun aber am Rande der Preiserhöhungen auf und könnte für die Verkehrsbetriebe zu einem Skandal werden. Den Kunden wurde eine Übergangsfrist eingeräumt, in der sie ihre alten Fahrscheine an den Schaltern der Verkehrsbetriebe zurückgeben durften. Dabei entdeckte man nun viele gefälschte Fahrkarten. Dazu die Sprecherin der Prager Polizei, Eva Stulíková.
Wir wissen, dass diese Fahrkarten in den lizenzierten Verkaufsstellen ausgegeben wurden. Die Fälschungen sind von hoher Qualität. Daher haben leider weder der normale Kunde noch die Verkäufer die Chance, sie zu erkennen. Sollte es dennoch entdeckt werden, ist wichtig, dass die Leute solche Fälle umgehend der Polizei melden.
Die Verkehrsbetriebe sind aber über das Problem schon länger informiert und haben offensichtlich wenig unternommen, um dagegen vorzugehen. Dies bestätigte ein Experte für Dokumentenfälschungen, der Gerichtsgutachter Wladimír Sita, am Freitagmorgen gegenüber dem tschechischen Fernsehen. Ich weiß von den Fälschungen in diesem großen Ausmaß bereits seit 2 Monaten. Ich habe dann sofort die Verkehrsbetriebe kontaktiert, damit sie sich um das Problem kümmern können und ich ihnen zur Verfügung stehe. Ich habe dann die Antwort bekommen, dass sie meine Hilfe nicht brauchen und das Problem mit der Polizei lösen wollen. Nachdem dann die Rückgabe startete, bin ich bei mehreren Rückgabestellen gewesen und habe Stichproben gemacht. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nun beurteilen, dass grob ein Drittel der 26 Kronenfahrkarten gefälscht sind. Das habe ich selbstverständlich den Verkehrsbetrieben mitgeteilt. Und als dann endlich Schulungen für die Angestellten begannen, an diesem Montag, war es schon zu spät. Ich möchte hier nicht pauschal die gesamten Verkehrsbetriebe verurteilen, aber da gibt es einige konkrete Personen, die einfach nicht die entsprechenden Kompetenzen haben. Welches Ausmaß die Fälschungen nun haben, ist aber bisher unklar. Die Sprecherin der Verkehrsbetriebe, Ilona Vysodilova, sagte am Freitagnachmittag, dass interne Prüfungen ergeben hätten, dass nur an 2 Verkaufsstellen gefälschte Fahrkarten ausgegeben wurden und sich die Zahl insgesamt nur im Promillebereich bewege.
Marco Zimmermann hat über die Fahrkartenfälschungen in öffentlichen Verkehrsmitteln Prags berichtet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und in Prag, das unter anderem als die Stadt der Türme bezeichnet wird, bleiben wir auch im folgenden Sprachkurs. Nachdem wir bei unserer letzten Lektion von Tschechisch gesagt die Brücken Prags betrachtet haben, wollen wir uns heute einem anderen Wahrzeichen Prags zuwenden. Die tschechische Hauptstadt Prag hat gleich mehrere Attribute, mit denen sie oft bezeichnet wird. Ein beliebtes Attribut für Prag ist die 100-türmige Stadt.
Praha stověžatá.
Eigentlich hat Prag sogar einige 1000 Türme und Türmchen. Darunter sind Kirchentürme,
kostelní věže,
Wassertürme,
vodárenské věže,
Türme über den Stadttoren, Fernsehsender oder Türme, die bedeutende Bauten schmücken. Über die bekanntesten Türme wollen wir im heutigen Sprachkurs sprechen. Gleich 2 Türme,
věže,
findet man zu beiden Seiten der Karlsbrücke. Auf der Kleinseite,
malá strana,
liegt der Kleinseintner Brückenturm.
Malostranská mostecká věž,
den man auch besteigen kann. Auf der anderen Seite der Karlsbrücke liegt der Altstädter Brückenturm.
Staroměstská mostecká věž.
Die beiden Brückentürme sind eigentlich große Tore. Das ist auch beim sogenannten Pulverturm in der Prager Altstadt der Fall, der im Tschechischen dann auch die Bezeichnung Tor,
brána,
trägt.
Prašná brána.
Und warum das Pulvertor? Ganz einfach, der monumentale Bau wurde seit dem 18. Jahrhundert als Schießpulverlager genutzt. Eine Dominante des Laurenzibergs bzw. des Petrinhügels ist der Petrin-Aussichtsturm.
Petrinská rozhledna.
Ein alter TV-Sender auf dem Prager Strahov-Hügel wird als Fernsehturm
Televizní věž
bezeichnet. Dieser ist im Unterschied zum Fernsehsender im Prager Stadtteil Žižkov
Žižkovský vysílač
bzw. Žižkov-Turm
Žižkovská věž
nicht zugänglich. Übrigens, der Žižkov-Turm, der in den Jahren von 1985 bis 1992 gebaut wurde, ist mit seinen 216 Metern Höhe der höchste Bau Prags überhaupt. Mit einem Blick vom dortigen Aussichtsplateau beenden wir die heutige Sendung. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Altersheim, Sportareal, Konzentrationslager für Juden, später für Tschechen und noch später für Deutsche, ein Krankenhaus und schließlich ein Seniorenheim. So kann man die Geschichte des Ortes kurz zusammenfassen, den die Prager unter dem Namen Hagibor kennen. Vor einigen Jahren hat die Prager jüdische Gemeinde auf dem Hagibor-Areal ein Seniorenheim eröffnet, das vor allem für Holocaust-Überlebende aus den jüdischen Gemeinden aus ganz Tschechien bestimmt ist. Mehr hören Sie im folgenden Spaziergang durch Prag. Der Beitrag von Martina Schneibergova wurde am 10. Mai 2008 zum ersten Mal gesendet.
Spaziergang durch Prag.
Heute gehen wir auf den Hagibor. Das habe ich in meiner Kindheit manchmal am Sonntag von meinen Eltern gehört. Dies bedeutete, dass wir zuerst einen Spaziergang an dem Olschani-Friedhof und dann an dem jüdischen Friedhof vorbeimachten, um schließlich auf einen Spielplatz unweit des Friedhofs zu gelangen. Der Spielplatz unterschied sich nicht von anderen Spielplätzen, die ich aus der Umgebung kannte. Aber das Wort Hagibor allein hat mich schon fasziniert, denn es klang so wunderbar. Ich erinnere mich, dass ich einmal die Mutter nach dem Wort gefragt habe. Sie hat damals gesagt, das sei früher einmal ein jüdischer Sportclub gewesen. Mehr habe ich damals nicht erfahren. Viel später habe ich festgestellt, dass der kleine Spielplatz, den wir Hagibor nannten, mit dem wirklichen Hagibor nicht viel gemeinsam hatte. Er befand sich nur in unmittelbarer Nähe des früheren Hagibor-Sportplatzes. Den Namen Hagibor trägt seit dieser Woche ein neues Heim für Sozialpflege. Die Prager jüdische Gemeinde hat es am vergangenen Dienstag feierlich eröffnet und darin die ersten Bewohner begrüßt. Im Verwaltungsgebäude wurde bei dieser Gelegenheit eine Ausstellung über die Geschichte von Hagibor installiert. Martin Schmock hat die Dokumentarausstellung vorbereitet.
Die jüdische Geschichte dieses Ortes begann Ende des 19. Jahrhunderts. Damals entschied sich die jüdische Gemeinde, eine neue Sozialeinrichtung für ihre Mitglieder zu gründen. Es wurden Grundstücke in der Nähe des damaligen neuen jüdischen Friedhofs gekauft. Ursprünglich sollten dort ein sogenanntes Chorobinetz, also eine Anstalt für Kranke und Behinderte, und ein jüdisches Krankenhaus erbaut werden.
Chorobinetz?
Im 20. Jahrhundert wurde das Heim für Kranke und Behinderte errichtet, das sich später in ein Altersheim verwandelte. Das geplante Krankenhaus wurde nie erbaut. Auf dem Grundstück, das für das Krankenhaus bestimmt war, wurde nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik ein für die damalige Zeit höchst modernes Sportareal des jüdischen Sportvereins Hagibor erbaut. Hagibor bedeutet im Hebräischen groß, mächtig oder heldenhaft. Am Anfang des Zweiten Weltkriegs diente Hagibor als eine Schule und letzte Oase für jüdische Kinder. Es war einer der wenigen Orte, wo sich die jüdische Jugend treffen konnte. Der Großteil der Veranstaltungen in Hagibor endete jedoch im Herbst 1941. Damals begannen die Massendeportationen von Juden. Das Stadion, anschließend eines Spielplatzes für Kinder, gab es bis 1944. Dann wurde auf dem Gelände des Sportareals ein Konzentrationslager eingerichtet, sagt Martin Schmock.
V tom koncentračním táboře, v té době byli.
In dieses Lager wurden vor allem die sogenannten Mischlinge oder Leute aus Mischehen gebracht. Frauen arbeiteten dort in einer Glimmerfabrik. Später wurden sie nach Theresienstadt transportiert. Das Lager war danach bis zum Kriegsende für Männer bestimmt, die zwar keine Juden waren, die es aber abgelehnt haben, sich von ihrer jüdischen Frau scheiden zu lassen. Die im Konzentrationslager eingerichtete Glimmerfabrik war eine interessante Art der Kriegsproduktion. Es wurden dort Spaltglimmer verarbeitet. Diese wurden für die Täuschung der damaligen britischen Radaranlagen benutzt. Deutsche Bombenflugzeuge schütteten die Glimmerspalten in die Wolken, diese spiegelten sich wieder und machten den Eindruck, dass sich die Flugzeuge anderswo bewegten, als es in der Wirklichkeit der Fall war. Es kann sein, dass der Spaltglimmer auch zu anderen Zwecken gebraucht wurde. Diesen Spaltglimmer kennen die Leute beispielsweise von den amerikanischen Öfen.
Die Geschichte des Konzentrationslagers, so der Kurator, sei sehr lehrreich. Zum einen darin, dass die Gefangenen Menschen waren, die mit dem Judentum nur das gemeinsam hatten, dass sie eine Frau geheiratet hatten, die von den Nürnberger Gesetzen als Juden bezeichnet wurde. Noch beachtenswerter sei aber, dass das Lager auch nach Kriegsende weiterhin benutzt wurde.
Es wurde als Internierungslager für Deutsche benutzt, wobei wieder auf eine besondere Art und Weise bestimmt wurde, wer ein Deutscher war und wer nicht. Im Lager landeten viele Leute, die gar keine Deutschen waren. Für eine bestimmte Zeit lang hat der russische NKWD das Lager beschlagnahmt. Man weiß heute nicht, was sich zu der Zeit dort abgespielt hat. Man kann annehmen, dass der NKWD hier Leute interniert hat, die für ihn als Verräter galten. Der NKWD hat damals in der Tschechoslowakei Leute gejagt, die sich erlaubt hatten, vor den Bolschewiken zu flüchten. Wir wissen aber nicht genau, was im Lager da passiert ist. An einem Tag haben sie das Lager beschlagnahmt und an einem Tag sind sie auch wieder verschwunden. Das war noch im Jahre 1945.
Das renovierte Verwaltungsgebäude ist jedoch nur ein kleiner Teil des ursprünglichen Areals von Hagibor. Dieses Gebäude wurde erst nach der Wende von 1989 an die Prager jüdische Gemeinde zurückgegeben. Zum Areal gehörten jedoch einst auch die Grundstücke, auf denen heute der neue Sitz des Senders Radio Free Europe erbaut wird und auf denen das Hotel Don Giovanni steht, erzählt Martin Schmuck und weist auf die Dokumente aus dem historischen Sportstadion.
Ich bin davon überzeugt, dass die Geschichte des Ortes für die Bewohner von Prag sehr belehrend ist, denn sie zeigt, wohin Vorurteile führen. Die Geschichte zeigt zudem die sehr enge Verbindung des tschechischen und des jüdischen Elements in den böhmischen Ländern. Die Fotos, die hier zu sehen sind, sind nur ein kleiner Teil dessen, was ich für die Ausstellung zusammengetragen habe. Sie stammen sowohl von Privatpersonen als auch von verschiedenen Organisationen, die den Holocaust dokumentieren. Es gibt hier viele Fotos aus dem Archiv des Prager Jüdischen Museums und auch einige Dokumente aus dem Archiv von Yad Vashem in Jerusalem, wobei nicht ganz klar ist, wie sie dort gelandet sind, da sie aus dem Archiv der Prager Jüdischen Gemeinde stammen. Dazu gehört beispielsweise die Beschreibung des Aufbaus des Konzentrationslagers in Hagibor. Es war aber ziemlich mühsam, diese Materialien zusammenzutragen.
In der Ausstellung findet man auch einen Brief von dem tschechischen Pädagogen Přemysl Pitter, der zahlreiche jüdische Kinder und nach dem Krieg auch viele verlassene deutsche Kinder gerettet hatte. Martin Schmuck.
Nach dem Krieg entstand hier ein Internierungslager für Deutsche, das vorübergehend umziehen musste, als Hagibor vom NKWD beschlagnahmt wurde. Es wurden hier vor allem Frauen, Kinder und alte, kranke Menschen interniert. Es sieht so aus, dass die Bedingungen, unter denen die internierten Deutschen hier gelebt haben, mit den Bedingungen in jedem anderen Konzentrationslager identisch waren. Dabei stand dieses Konzentrationslager nach dem Krieg in der demokratischen Tschechoslowakei. Přemysl Pitter war ein engagierter Mensch, der gegen Vorurteile und Rassismus kämpfte. Er hat sich bemüht, gegen den unmenschlichen Umgang mit den internierten Deutschen zu protestieren. Pitter hat sich aber nicht nur im Falle von Hagibor eingemischt. Sein Engagement brachte ihm große Probleme. Er wurde unter anderem als Kollaborateur beschimpft. Auch darin ist die Geschichte von Hagibor sehr lehrreich.
Martin Schmuck fügte hinzu, er denke darüber nach, wie man die Geschichte von Hagibor im Bildungswesen benutzen könnte. Derzeit trägt er sich mit dem Gedanken, eine Sammlung von Materialien herauszugeben, die Lehrern zur Verfügung stehen könnte. Bestandteil können auch Videoaufnahmen sein, auf denen die Zeitzeugen, die nur das alte Hagibor kannten oder die Lager durchleiten mussten, ihre Erlebnisse schildern. Hanna Feixová-Krausová kannte Hagibor aus ihrer Kindheit als einen Ort, wo sie mit ihren Freunden zusammenkommen konnte. In dieser Woche kehrte Frau Feixová nach Hagibor zurück. Sie ist eine der ersten Bewohnerinnen des neuen Seniorenheims. Frau Feixová findet für ihr neues Zuhause nur lobende Worte.
Ja, strašně děkuji, že mohu zde
bydlet. Ich danke allen, die mir ermöglicht haben, hier zu wohnen, nach all dem Schlimmen, was ich durchmachen musste. Ich bin sehr dankbar. Ich habe ein eigenes Zimmer bekommen. Es ist hier herrlich. Alle, die sich um uns kümmern, sind so fabelhaft. Es ist hier wie im Paradies. Zudem habe ich eine schöne Aussicht direkt in den Garten.
Ja, mám přímo na zahrádku. Krásný.
Neben dem historischen Gebäude wurde in Hagibor eine neue Pension mit 46 Wohnungen für 60 Menschen erbaut. Im Verwaltungsgebäude gibt es zudem eine Tagesstätte sowie einen Saal, in dem Konzerte veranstaltet werden. Im Turm des Hauptgebäudes soll ein Clubraum der Union der jüdischen Jugend entstehen.
Martina Schneiberger hat über den Prager Ort Hagibor erzählt. Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.